Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unseres Kooperationspartners entstanden.
Angesagte Revolutionen finden mitunter dann doch nicht statt. Bei angesagten Transformationen ist es meist anders. Im nachfolgenden Podcast wirft Presseredakteur Michael Köttritsch gemeinsam mit einer hochkarätigen Expertenrunde einen näheren Blick auf die grüne Transformation und darauf, ob sie stattfindet, wie weit sie vorangeschritten ist und wie die Industrie sie erlebt. Als Belastung? Als sportliche Herausforderung oder vielleicht doch als Chance, das eigene Business weiterzuentwickeln und neu auszurichten? Für den Green Talk der Industriellen Vereinigung Oberösterreich sind im Studio der Presse zu Gast Alice Goderich, CEO der Poloplast GmbH, Karl Ochsner, Geschäftsführer und Eigentümer von Ochsner Wärmepumpen sowie Präsident der Industriellen Vereinigung Niederösterreich und Erich Wiesner, CEO und Eigentümer des Ingenieurholzbauunternehmens WIHAG.
Alice Goderich, ich darf gleich mit Ihnen beginnen. Kunststoff hat ja ein Image, das von vielen nicht als wahnsinnig positiv erlebt wird. Wie passt Kunststoff mit der grünen Transformation zusammen?
Kunststoff passt wahnsinnig gut mit der grünen Transformation zusammen und Kunststoff hat zu Unrecht diesen schlechten Ruf. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ich habe Kunststofftechnik studiert, habe mich vor jetzt 35 Jahren für diese Studienrichtung entschlossen und nicht ohne Grund. Der Grund dafür war, dass Kunststoff ein unglaublich tolles Material ist, das vielfältig einsetzbar ist und für mich immer wieder völlig unverständlich, wie negativ der Ruf dieses Wertstoffes, muss man eigentlich sagen, in der Öffentlichkeit ist. Und ich stelle mir dann immer die Frage, wenn so sehr negativ über das Thema Kunststoff berichtet wird, wie wir uns unsere moderne Welt ohne Kunststoff vorstellen, auch die grüne Transformation, die in höchstem Maße mit Produkten aus Kunststoff positiv zusammenhängt.
Was kann da der konkrete Beitrag von Kunststoff in dieser grünen Transformation sein?
Das ist vielfältig. Also jetzt haben wir ja gerade allenorts die Diskussion über Windenergie. Windräder sind aus Kunststoff gefertigt. Viele andere Themen im Windrad sind aus Kunststoff, nicht nur die Flügel. Gas, Wasserstoff wird durch Kunststoffrohre transportiert. Solaranlagen, meistens sind die Wannen, wo die Solarpaneele drinnen sind, aus Kunststoff. Also Kunststoff kommt in unserer Welt und auch in der grünen Transformation, wie gesagt, fast überall positiv vor.
Es ist sehr viel die Rede von Kreislaufwirtschaft, gerade auch wenn es um Kunststoffe geht. Wie weit ist Ihr Unternehmen da? Wie weit sind wir in Österreich bei diesem Thema?
Kreislaufwirtschaft ist natürlich extrem wichtig und die grüne Transformation in dem Sinne positiv zu bewerten, wenn ich in unser Unternehmen hineinschaue. Wir verwenden 99% unseres Materials im Kreislauf. Da, wo wir Ausschuss- oder Anfahrmaterialien haben, wir haben lediglich 1%, das wir wirklich hinausgeben. Das wird wiederverwertet bei einem Granulierer, kommt wieder ins Unternehmen. Wir beschäftigen uns in vielfältigen Projekten mit dem Thema Recycling. In Österreich, also unser Unternehmen produziert ja Kunststoffrohrsysteme für Hausabflüsse und den öffentlichen Kanalbau. Da gibt es sogar ein Sammelsystem in Österreich. Wir sind da Vorreiter wahrscheinlich in Europa, wo die Abschnitte auf den Baustellen wieder eingesammelt werden, bei einem Recycler wiederverwertet werden, wieder eingesetzt werden.
Was kann da Europa, was kann die Welt von Ihrem Vorbild lernen?
Die Welt kann lernen und soll bitte lernen, dass man einen Werkstoff wie Kunststoff in welcher Form auch immer an der richtigen Stelle einsetzt, dass man von Anfang an Produkte so designt, dass sie recyclingfähig sind. Man muss lernen, wie man sie im Kreislauf führt und wie man sie auch sinnvoll, mit Betonung auf sinnvoll, wieder einsetzt. Und das ist, wenn man so heute in die Medienlandschaft schaut, nicht immer sinnvoll, was wir da tun und publizieren.
Wir haben heute beim Green Talk drei verschiedene Branchen zu Gast. Erich Wiesner, Sie kommen aus der Baubranche, wo es sehr viele, vielleicht auch widersprüchliche Entwicklungen gibt. Es gibt den Bedarf nach Wohnflächen, nach Gewerbeflächen. Gleichzeitig gibt es die Diskussion über Flächenversiegelung und Baustoffe, die unglaubliche CO2-Emittenten sind. Welche Rolle spielt denn der Bau in einer grünen Transformation?
Ja, der Bau spielt im Rahmen der grünen Transformation und im Rahmen des europäischen Green Deals natürlich eine ganz maßgebliche Rolle und steht vor ganz großen Herausforderungen. Man darf nicht vergessen, dass 40% des weltweiten Energieverbrauchs auf die Gebäude, auf the built environment zurückzuführen sind und dass die Bauwirtschaft für rund und Gebäudewirtschaft für rund 38% des weltweiten CO2-Ausstoßes steht. Das betrifft einerseits Gebäude, die wir ja heizen und kühlen müssen, wofür es Energie braucht. Und natürlich betrifft das auch die Produktion der Baustoffe. Und hier haben wir natürlich viel Schwerindustrie im Einsatz, sehr energieintensive Industrie wie die Stahlindustrie, wie die Zementindustrie, wie die Betonindustrie, ja, für die es wirklich relativ schwierig sein wird und die viel Geld in die Hand nehmen müssen, um Low Carbon zu werden. Ja. Wir wissen ja, dass im Kontext der Zielsetzung der Europäischen Union wir im Jahr 2050 CO2-neutral sein wollen. Ja, und da ist ein großer und ein weiter Weg zu gehen. Die Holzwirtschaft innerhalb dieser Bauindustrie oder innerhalb dieser Bauwirtschaft hat es natürlich vom Ausgang her viel leichter. Wir arbeiten mit einem nachwachsenden Rohstoff Holz und der speichert noch dazu CO2 ein. Also er ist hilfreich für die Atmosphäre. Wir sind klimapositiv. Natürlich spielt Holz im Baugeschehen insgesamt derzeit noch besetzt nur eine kleine Nische, aber diese Nische wird größer und der Holzbau breitet sich aus den Dachländern kommen derzeit international aus. Wir werden natürlich nie alles in Holz bauen können, dafür ist das Material ja in dieser Menge gar nicht verfügbar und man kann natürlich auch technisch nicht alles bauen und Beton und Stahl ersetzen. Aber aus meiner Sicht wird der Holzbauanteil, wenn es darum geht, möglichst rasch den CO2-Fußabdruck in der Bauwirtschaft zu senken, dann wird der Holzbau definitiv mehr an Bedeutung gewinnen.
Wir kennen den Holzbau vor allem aus dem ländlichen Raum. Welche Verwendungsbeispiele haben Sie schon umgesetzt im städtischen, im urbanen Bereich?
Ja, jeder kennt Holzbau, weil jeder hat zu Hause ein Haus gebaut mit einem Dachstuhl oder ein Carport oder einen Wintergarten. Das, was derzeit passiert, ist, dass der Holzbau in wirklich großen Gebäudestrukturen zur Anwendung kommt. Früher waren wir durch die Bauordnungen, insbesondere in Österreich, begrenzt in der Geschossigkeit. Wir konnten nicht mehr als 2 bis 3 Geschosse in Holz bauen. Wir haben jetzt gerade einen Auftrag erhalten. Wir werden ein Stahl-Holz-Hybrid-Haus mit 180 Metern für ein Bürogebäude in Sydney bauen, also in Australien. Und der Holzbau hält definitiv Einzug in den urbanen Bereich. Viele Immobilienentwickler, die danach trachten, den CO2-Fußabdruck ihres Tuns zu reduzieren, denken und planen derzeit in Holz. Und aus diesem Grund planen wir in vielen europäischen Städten und haben das auch bereits umgesetzt. Bürogebäude auch in großer Dimension. Also wir haben gerade einen Auftrag erhalten, auch in Köln, wo ein ganzes Büroquartier mit 50.000 Quadratmetern aus Holz gebaut wird. Wir haben ein Mediengebäude für DPG in Amsterdam gerade erhalten. Wir haben für RB Leipzig, einen Fußballclub, das neue Verwaltungsgebäude gerade gebaut und so weiter und so fort. Also der Holzbau, ja, ist im Kontext der grünen Transformation definitiv auf dem Vormarsch.
Kari Ochsner, die Wärmeversorgung und die Wärmeregulierung, die Energieversorgung, die spielen eine gewaltige Rolle, auch wenn die Winter scheinbar etwas milder werden in unseren Breiten. Welche Rolle, welche Aufgabe hat denn die Wirtschaft, wenn es um die grüne Transformation geht?
Ich glaube, es wird keine grüne Transformation ohne die Industrie geben können. Die österreichische Industrie ist mit die klimafreundlichste der Welt. Und es muss unser Ziel sein, möglichst viel hier in Österreich zu produzieren, weil das auch das Beste für unser Klima sein wird.
Wesentlich ist, dass wir dabei den Standort nicht vergessen und die Konkurrenzfähigkeit, weil die österreichische Industrie natürlich massiv exportiert. Das heißt, 50-80% der Waren, die hier hergestellt werden, gehen ins Ausland. Und nur wenn wir einen Standort haben, der konkurrenzfähig ist, hinsichtlich Energiekosten, Arbeit, Steuern, Bürokratie, ja, nur dann können wir auch mit unseren Werken hier bleiben. Und das ist das Beste, was dem Klimaschutz passieren kann.
Bleiben wir doch ein bisschen bei Ihrer Branche. Was ist da der Beitrag von Wärmepumpen, wenn es um grüne Transformationen geht, bei Privatgebäuden, bei öffentlichen Gebäuden, bei Industriegebäuden?
Ja, also wenn es um die Energiewende geht, dann geht es auch stark um die Wärmewende. Und die Wärmepumpe ist sicher das zentrale Element für die Wärmewende. Also es kann keine Wärmewende ohne Wärmepumpe geben. Vom Einfamilienhaus in der Sanierung, im Neubau, über große kommunale Gebäude bis hin zu industriellen Prozessen können wir den Carnot-Prozess, den wir alle kennen, vom Kühlschrank einsetzen. Es ist richtig, die Winter werden milder teilweise, aber dafür werden die Sommer heißer. Und das ist ja der große Vorteil der Wärmepumpe, dass sie im Sommer auch kühlen kann.
Schauen wir auf die Großwetterlage, auf die internationale, auf die globale sozusagen. Der Green Deal, den die Europäische Union geschlossen hat und seine Auswirkungen auf die Welt. Mich würde interessieren, und das ist eine Frage an die Runde, wie ist denn der Status quo des Klimaschutzes in Österreich, in Europa und weltweit gesehen? Vor allem auch im Vergleich mit den großen Märkten USA und China. Die sind ja sehr oft auch in China unterwegs.
Ja, also ich glaube, ganz wesentlich ist, In den letzten Jahren habe ich oft gehört, wir sollten einmal, die anderen sollten mal was für den Klimaschutz machen. Angesprochen USA, China, dort passiert sehr, sehr viel. Also dort, wenn man anschaut, der Inflation Reduction Act in USA holt die Green Tech Industrie nach USA. In China ist die Wärmepumpe schon lange auf dem Vormarsch und andere Technologien. Also das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir hier in Europa nicht den Anschluss versäumen. Was wir natürlich schon sehen, ist, dass der Green Deal, wie er hier ist, gelebt wird, teilweise den Standort schwächt, den Industriestandort schwächt, und das ist schlecht. Das heißt, ich wünsche mir für die neue Periode nach der Europawahl einen Green Deal neu im Sinne von Einklang zwischen industrieller Fertigung und Klimaschutz, und bin sehr optimistisch, dass das gelingen wird. Grundsätzlich sehe ich den Klimaschutz als große Chance für die Industrie.
Können Sie da zwei, drei Eckpunkte vielleicht sagen, wie dieser neue Green Deal ausschauen könnte?
Ich glaube, wichtig ist einmal, dass die Bürokratie da wirklich massiv abgebaut wird. Wenn ich mir anschaue, das Lieferkettengesetz, was sicher eine gut gemeint war, ist also denkbar schlecht umgesetzt. Ja. Ich glaube auch, die Auslaufdaten für fossile Brennstoffe müssen auch realistisch gesehen werden. Ich kann der Industrie kein Gas abdrehen, solange der Wasserstoff nicht in ausreichender Menge bei den Unternehmen ankommt. Und wir müssen auch aufpassen, dass der Klimaschutz nicht sozusagen verwendet wird für teilweise linken Aktionismus, weil Beispiel die Klimakleber, ja, die schaden der Bewegung, weil wir wollen ja, dass möglichst viele hinter dem Projekt Klimaschutz stehen und nicht, dass sich die Bevölkerung darüber ärgert.
Wenn wir in die Unternehmen hineinschauen, was muss passieren, dass dieser Green Deal für Unternehmen ein Business Case ist und nicht ein Cost Case?
Also ich kann nur beipflichten, was der Herr Ochsner gerade gesagt hat. Jetzt ist das Unternehmen, das ich führen darf, ein kleiner Mittelstandsbetrieb, für den die Herausforderungen dieser bürokratischen Hürden, die da entstehen, wirklich enorm sind. Ich bin sehr engagiert in mehreren Verbänden, auch europäischen Verbänden, um eigentlich recht stark, um überhaupt noch mithalten zu können mit der Informationsflut, die über einen hereinbricht, und mit Regulatorien überhaupt noch zurechtzukommen beziehungsweise mitzubekommen, wenn irgendetwas in die falsche Richtung läuft. Ich glaube, jeder in Österreich, da spreche ich sicherlich für die gesamte österreichische Industrie, ist sich bewusst, wie wichtig das ist. Aber ich glaube, dass die Zeitschiene nicht stimmt, dass auch die Herangehensweise oft nicht stimmt. Und ich bin immer wieder unglücklich über die völlig faktenbefreite Diskussion, mit der manche Themen besprochen werden. Da müsste bitte, und wir haben es heute ja auch auf der IV-Sitzung dankenswerterweise wieder gehört, eine Expertenrunde unseren Politikern und nicht nur den österreichischen, sondern gerne auch denen im Umfeld zur Seite stehen, um wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten die richtigen Entscheidungen dann treffen zu können.
Erich Wiesner.
Sie haben die Frage gestellt, ob das ein Business Case oder ein Cost Case wird. Aus dem Bereich, wo ich komme, kann man das auch folgendermaßen sehen. Jetzt wurde gerade auf europäischer Ebene die neue EU-Gebäuderichtlinie beschlossen, jetzt im Mai, ganz aktuell, die in nationales Recht spätestens 2026 übergeht und umzusetzen ist. Und das Ziel dieser EU-Gebäuderichtlinie sagt, dass der gesamte Gebäudebestand in der EU 2050 CO2-neutral sein soll. Und um das zu erreichen, ist der Pfad dahingehend, dass im Jahr 2030 wir den CO2-Ausstoß und den CO2-Fußabdruck bis 2030 um 50% reduzieren. Wenn wir das machen wollen, wird das in der Bauwirtschaft eine riesige Investitionswelle herbeiführen, weil wir ja eine Vielzahl von Gebäuden energetisch sanieren müssen. Die Sanierungsraten sind derzeit natürlich viel zu niedrig mit den bisherigen Sanierungsraten. Ich glaube, bei 2-3% liegen, werden wir das nie schaffen. Das heißt, in Bezug für die Wirtschaft und in diesem Bereich tätigen Unternehmen wird ein Auftragsvolumen zukommen, was natürlich auch, um das zu starten, entsprechend gefördert werden muss. Wenn wir Gebäude und den Gebäudebestand energetisch sanieren, dann bedeutet das natürlich auch, dass Betriebskosten der Gebäude massiv sinken werden. Ja. Bereits jetzt gibt es Immobilienentwickler, die grün bauen und für die es sich jetzt bereits rechnet, weil Mieteinnahmen höher sind, weil das am Markt gefragt wird und natürlich auch die Betriebskosten der Gebäude niedriger sind. Also es gibt Beispiele jetzt schon, wo das eindeutig Business Case ist, und das wird sich ausweiten aus meiner Sicht.
Ich frage drei Wirtschaftsvertreter, was muss passieren, dass mit möglichst wenig Geld möglichst viel Wirkung im Vergleich auch zu anderen Kontinenten, zu anderen großen Industrienationen passieren kann?
Also wenn wir uns wieder darauf konzentrieren können, die Ressourcen, die man in einem Unternehmen hat, für innovative Produkte einzusetzen, anstatt für die Bewältigung von teilweise sinnloser Bürokratie, wäre uns schon unglaublich geholfen. Und natürlich bemühen auch wir uns jetzt in unserem Unternehmensumfeld mit wirklich Entwicklung nachhaltiger Produkte zu beschäftigen, tun das auch. Ich würde aber gern noch mehr Zeit und auch Geld investieren, wenn ich die kriegen würde und eben das Thema Bürokratie sich anders darstellen würde.
Ich glaube, zum einen muss es in der Abwicklung sehr einfach gehen. Wir sehen das bei der Forschungsförderung, ein großer Erfolg in Österreich, weil einfach das sehr einfach abzuwickeln ist, mit relativ wenigen Mitarbeitern von der Behörde sehr schnell ein großer Hebel entsteht. Das Zweite, was auf jeden Fall eine wesentliche Rolle spielen wird, sind die Energiekosten. Ja, das heißt, wenn heute der elektrische Strom die Leitenergie der Zukunft sein soll, dann muss er natürlich auch zu konkurrenzfähigen Preisen bei der Industrie, aber auch beim Privatkunden ankommen. Da wird es jetzt auch gehen, vor dem Hintergrund der ganzen erneuerbaren Stromerzeugung um die Netze, ja, wo wir in den nächsten Jahren Milliardenbeträge zu investieren haben, die natürlich nicht sozusagen auf den Verbraucher in der Industrie oder im privaten Umfeld umgelegt werden können. Also hier wird es neue Konzepte brauchen, weil wenn die Leitenergie dann günstig ist, dann werden die Leute auch automatisch umsteigen.
Die Moralvorstellungen in Europa, die Anforderungen und die Erwartungen sind sehr hoch. Die kann man, glaube ich, auch breit unterstützen. Wie wird es gelingen, die in die Welt hinauszutragen?
Ja, also aus meiner Sicht, wenn wir den Green Deal schaffen wollen und die Dekarbonisierung, dann muss das auf vielfältigen Ebenen wahrscheinlich passieren. Das eine ist, was die Industrie beitragen kann, ist definitiv Forschung und Innovation. Und ich glaube, dass wir hier in Österreich und auch in Europa hervorragende Voraussetzungen haben, hier mit neuen Technologien, neuen Produkten auch entsprechend voranzukommen. Ich glaube aber auch, dass Innovation und Technologie alleine das Thema nicht lösen werden. Es wird auch Regulatoren, Regulative brauchen. Ganz so freiwillig wird diese Wende also nicht herbeizuführen sein. Um ein Beispiel zu bringen, es gibt jetzt Länder, wieder aus meinem Sektor kommend, die beginnen werden vorzuschreiben, wie viel Kilogramm CO2-Ausstoß pro gebauten Quadratmeter in Zukunft erlaubt sind. Ja? Und darüber hinaus wird man nicht bauen können. Also es wird in diese Richtung auch Regulative geben, genauso wie es jetzt auch in der Automobilindustrie gegeben hat oder Wärmeverbrauch eines Gebäudes, wird es auch Regulative geben, wie viel Wärme oder Energie eingesetzt werden kann, um ein Gebäude zu betreiben. Ja? Und das Dritte aus meiner Sicht ist, es wird auch nicht gehen ohne Änderungen des Verhaltens der Konsumenten. Ja? Also auch der Konsument und die Gesellschaft ist gefordert. Das auf vielfältiger Ebene natürlich, wir werden uns bestimmte Dinge wie Low-Cost-Fashion, Fast-Fashion und egal, Fleischverbrauch oder was immer, auch wir werden uns ändern müssen. Ja? Also es ist bei Weitem nicht die Verantwortung alleine der Industrie, es ist ein gesamtes politisches, gesellschaftspolitisches Thema und ich glaube, so sollten wir es auch spielen in der politischen Diskussion, dass diese Verantwortung uns alle betrifft, also den Haushalt, jede einzelne Person, aber natürlich auch Wirtschaft und Industrie.
Alice Kolaric. Danke für den Hinweis. Und ich überlege mir dann zu Hause, was kann man denn tun? Was wäre denn notwendig, um auch diese Verantwortung des Einzelnen in Anspruch nehmen zu dürfen? Und die einzige gute Antwort, die mir immer einfällt, ist Bildung, Bildung, Bildung. Weil nur wenn wir wirklich von klein auf in den Kindergärten, in den Schulen und weiter in den Ausbildungsstätten den jungen Damen und Herren wirklich erzählen, beibringen, lernen, was wesentlich ist für eine grüne Transformation, wenn wir dieses Wort jetzt verwenden wollen, und gleichzeitig für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort in Österreich, dann werden wir das schaffen. Und dann wird auch die Verhaltensänderung von selber kommen. Weil wenn man mal weiß, was Fast Fashion und diese Dinge verursachen, wenn man sich damit beschäftigt hat, bin ich mir sicher, dass sich auch ein junger Mensch überlegt, ob das wirklich zielführend ist, was er da tut.
Ich würde gerne mit Ihnen ein drittes großes Thema ansprechen, das damit natürlich zusammenhängt, nämlich Dekarbonisierung, und mit Ihnen ein bisschen in die Branchen hineinschauen, wie das konkret gelingen kann. Und würde Sie um Beispiele fragen wollen, wie Dekarbonisierung im Bauwesen zum Beispiel ausschauen kann.
Also in der Holzwirtschaft haben wir einfach einen Riesenvorteil, weil im Prinzip wir mit einem nachwachsenden Rohstoff arbeiten, was ich schon gesagt habe, der noch dazu CO2 speichert. Also das Thema Carbon Storage und Capture, das haben wir nicht, weil ein Baum speichert, also einspeichert und CO2 der Luft entnimmt. Dieses Thema haben insbesondere die schwerindustriellen Bereiche im Bausektor. Aber Gott sei Dank gibt es hier also Ansatzpunkte in der Technologie, Es gibt hier auch erste Pilotprojekte in der Stahlerzeugung. Auch in Österreich wird in diesem Bereich investiert. Die Voest investiert gerade, glaube ich, sehr engagiert, um den CO2-Ausstoß der derzeitigen Produktion massiv zu senken. Dasselbe wird die Zement- und die Betonindustrie natürlich tun. Es wird eine Zeit brauchen und es werden natürlich dafür erhebliche finanzielle Mittel auch erforderlich sein, ja. Aber das ist notwendig. Aber ich bin mir sicher, dass der Bau insgesamt auch diese Hard-to-Abate-Materialien ihre Hausaufgaben machen werden und den entsprechenden Beitrag auch leisten werden, ja. Es wird auch, so wie es beim Kunststoff der Fall ist, es wird keine moderne Welt geben, auch keine grüne Welt, ohne Beton und ohne Stahl, genau.
Herr Joxner, im Technologiebereich, was kann da Dekarbonisierung bedeuten?
Ich glaube, dort, wo es sinnvoll ist, wirklich einfach fossile Rohstoffe und Brennstoffe auslaufen zu lassen, aber noch einmal dort mit Maß und Ziel und dort, wo es wirklich Alternativen gibt, in der Gebäudewärme zum Beispiel, ist das der Fall. Da brauche ich einfach kein Öl und Gas verheizen. Bei industriellen Prozessen würde ich mal sagen, bis ungefähr 130, irgendwann mal 160, vielleicht sogar 180 Grad ist es auch nicht mehr notwendig. Darüber hinaus werde ich einfach entweder Holz verbrennen müssen oder Wasserstoff, und bis das alles da ist, wird Gas notwendig sein. Ja, ich bin auch der Meinung, dass es gewisse Enddaten geben muss, weil wenn natürlich es nie ein Auslaufszenario gibt, dann wird auch der Druck zu wenig sein, dass umgestellt wird im Sinne uns von uns allen, auch den nächsten Generationen. Aber ich kann das immer nur wieder betonen, es muss im Einklang mit der Industrie passieren, es muss mit dem Standort passieren, weil am Schluss ist es das Beste, was dem Klimaschutz passieren kann, wenn in Österreich hergestellt wird.
Die Kunststoffindustrie ist besonders gefordert.
Ja, also wenn ich es jetzt einmal aus unserer Unternehmenswarte sehe, und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel für diese Negativdebatte zum Thema Kunststoff. Unsere Kanalrohre sind größer 100 Jahre unter der Erde. Ein Produkt mit einer derartigen Lebensdauer werden Sie wahrscheinlich nicht so einfach finden, weder innerhalb noch außerhalb der Kunststofftechnologie. Und ich glaube, das ist also ein wesentlicher Faktor, dass man sich wirklich gut überlegt, welches Material ist an welcher Stelle geeignet, welcher Energieträger ist an welcher Stelle wirklich geeignet. Und dass man natürlich trotzdem das Thema Kreislaufwirtschaft, weil es gibt natürlich sehr viel kurzlebige Kunststoffprodukte, die aber auch schon in höchstem Maße ja im Kreislauf geführt werden. Dass man sich da wirklich, und da bin ich aber auch wieder bei der Endverbrauchersicht, dass man sich dort wirklich das Thema Kreislaufwirtschaft zu Herzen nimmt. Weil technisch ist ja ganz viel schon möglich. Nur es muss das Material auch dann für die Industrie zur Verfügung stehen und an der richtigen Stelle zur Verfügung stehen. Und ich warne auch davor, Kunststoff zu Tode im Kreislauf zu führen, weil wir ja energieintensive Industrien haben, die Kunststoff für die thermische Verwertung benötigen. Ja? Also wenn ich das an dieser Stelle wegnehme, jetzt schaue ich die Zementindustrie, dann fehlt mir ja, entweder setze ich dort Rohmaterial ein oder mir fehlt das Rezyklat für mein Kunststoffprodukt. Also man muss sich schon wirklich die Bilanzen anschauen, wo es sinnvoll ist, Recycling einzusetzen oder eben auch thermisch zu verwerten.
Die CO2-Neutralität ist schon mehrfach angesprochen worden. Was brauchen wir denn politisch, wirtschaftlich, um das in diesem doch relativ kurzen Zeitraum, den wir uns da vorgenommen haben, zu erreichen?
Mehr Spielraum, mehr Zeitspielraum.
Ich glaube, wir brauchen realistische Zugänge. Der Hausverstand ist in der Bevölkerung oft deutlich mehr vorhanden wie bei dem ein oder anderen politischen Entscheidungsträger. Deswegen ist wichtig, auf realistische Zeitfenster zu schauen, dann eben auch diese neuen Technologien einzusetzen.
Wir zum Beispiel bei Wärmepumpen werden natürlich mehr auf Kunststoff setzen. Warum? Weil ein großer Vorteil, wurde heute noch nicht erwähnt, ist das Gewicht. Weil wenn du heute 80% exportierst, da geht es erstens einmal um Kosten des Transports, aber es geht bei Gewicht dann auch um den CO2-Ausstoß, weil je weniger Kraft ich brauche, um etwas zu produzieren, desto besser ist es auch für den Planeten. Also moderne Werkstoffe, Kunststoffwerkstoffe sind hier auch zukünftig, werden stark eingesetzt. Holz ist auch schon erwähnt worden. Also ich glaube, man muss einfach, Innovation ist die größte Stärke, die wir haben. Aber ganz wichtig ist trotzdem, wir sind nicht allein auf der Welt. Ja, und wir müssen sowohl vom Leistungsgedanken als auch sozusagen von den Grundvoraussetzungen für den Industriestandort einfach konkurrenzfähig sein. Und das ist etwas, was ich wiederhole, aber man kann es nicht oft genug sagen, in der nächsten Periode ganz, ganz wichtig sein wird. Weil nur wenn die Greentech-Industrie und die auch die moderne Werkstoffindustrie und die Holzindustrie in Österreich erfolgreich sein kann, global, dann wird diese CO2-Reduktion aus der Wirtschaft funktionieren. Und dann können auch die Endkunden Produkte einsetzen, die mit einem geringen CO2-Footprint erzeugt wurden.
Erich Wiesner.
Ja, aus meiner Sicht ist ganz wichtig, schon klare Zielvorgaben im Einvernehmen mit der Industrie und im Kontext, dass diese Dinge auch machbar sind. Aber ich glaube, diese klaren Zielvorgaben braucht es, und auch im Sinne, dass die Dinge, die wir
zu tun haben und die zu investieren sind, dass die planbar gemacht werden. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir, ja, dass diese Klarheit und diese Planbarkeit dann das Kapital auch dorthin bringen wird. Also solange alles offen ist und nicht klar absehbar ist, wo es hingeht, glaube ich, werden diese Innovationen schwieriger entstehen. Es wird am Ende des Tages meiner Sicht auch teurer, wenn wir ständig alle Pfade verfolgen. Also irgendwo müssen wir, man muss es irgendwann einmal Klarheit und klare Zielrichtungen geben. An der Debatte, ob wir das brauchen oder nicht brauchen, ob es relevant ist, dass wir die 2 Grad Zielerwärmung, dass wir das hoffentlich schaffen. Also diese Debatte wird auch in der Industrie nicht geführt. Also das ist für uns total klar, dass die 2 Grad, wenn wir die langfristig nachhaltig überschreiten, dass das in Bezug auf das Klima eine Katastrophe sein wird. Und ich glaube, innerhalb der Industrie ist absolut die Verantwortung da, sich dem zu stellen, diese Herausforderung zu stellen. Ja, und das stimmt mich insgesamt auch sehr positiv.
Eine Debatte, die schon geführt wird, zumindest von manchen, ist die Debatte um die Autarkie Europas. Ist das ein Ziel, das erstrebenswert ist?
Das auch realistisch ist?
Ich halte dich für völlig unrealistisch. Autarkie im Sinne von völliger Losgelöstheit. Schauen Sie sich einmal in die Rohstoffsituation hinein. Ohne die Rohstoffe, die auf der ganzen Welt verfügbar sind, können wir unsere innovativen Produkte nicht entwickeln, nicht produzieren, nicht vertreiben. Das wird nicht funktionieren aus meiner Sicht.
Ja, ich glaube auch auf wirtschaftlicher Ebene. Wir sind sowohl im Sourcing als auch auf der Kundenseite, egal in welcher Branche, weltweit so vernetzt, dass Autarkie der falsche gedankliche Ansatz ist. Ja, ich hoffe, dass wir kriegerische Auseinandersetzungen irgendwann einmal wieder hinter uns lassen können und dass wir einfach dass wir freie Gesellschaften und freien Handel und freie Wirtschaft, dass das das Modell der Zukunft ist und dass insbesondere jetzt auch am Vorabend der EU-Wahlen, dass das hoffentlich auf breiter Ebene auch erkannt wird.
Also ich glaube, was schon wichtig ist, und es hat uns auch Covid gezeigt, dass es in Europa ein Bewusstsein zu einer Art Reindustrialisierung gibt. Weil eines ist ganz klar, die Länder, die stark industrialisiert sind, kommen durch Krisen besonders gut. Ja? Und sozusagen den Anteil am Wohlstand, an der sozialen Absicherung eines Landes, auch wie Österreich, der Industrie ist enorm hoch. Und das Bewusstsein dafür ist bei manchen Entscheidungsträgern der Politik zu wenig da.
Also ganz klar, Rohstoffe, wo globale Vernetzung wird es weitergeben. Handelsabkommen ganz wichtig. Ja. Aber dass wir schauen, dass wir möglichst viel selbst herstellen im eigenen Land, ja, ist entscheidend. Auch übrigens für den Klimaschutz, weil die Zeiten, wo man sagt, na, ich lasse alles in China billig herstellen und dann containerweise hierher transportieren, da bin ich nicht der Meinung, dass das unserem Klima nützen wird.
Zum Abschluss, wir haben den Green Talk, haben sehr viel über den Green Deal gesprochen. Aber das Stichwort Industrialisierung ist auch immer wieder gefallen. Braucht Europa sowas wie einen Industrial Deal, der parallel zum Green Deal läuft?
Also aus meiner Sicht unbedingt, ja, und zwar einen synchronisierten. Also der auf keinen Fall dann gegeneinander arbeitet, sondern miteinander die Chancen der Green Tech Industrie und aller Innovation, die dazu beiträgt, verbunden mit einem starken Produktionsstandort Europa. Das ist das, was wir brauchen. Wir müssen nochmal schauen, wo war der Anteil am globalen BIP von Europa vor 10, 15 Jahren. Und wie sind die Prognosen? Da kommen wir von 30% Richtung deutlich unter 20. Wenn man sich anschaut, Amerika, auch eine alte Volkswirtschaft, mit der wir uns vergleichen können, in gewisser Weise hält immer 28-25% auch in den zukünftigen Prognosen. Also wir sollten schon auch ein bisschen schauen, was machen die anderen, wie machen sie es. Und es muss Europa einfach gelingen, positiv in die Zukunft zu schauen. Wir haben nach wie vor die größte Kaufkraft, aber wir müssen auch ein Player bleiben.
Erich Wiesner.
Ja, ich glaube, hier spielt auch eine große Rolle das Thema der Abhängigkeiten. Ich glaube, wir sollten schauen, dass wir maßgebliche industrielle Prozesse, Produktionen und Produkte, dass wir das in Europa nicht verlernen, nicht total auslagern, sondern dass wir das zumindest können. Nicht im Sinne von Autarkie, dass wir alles nur in unserem eigenen Bereich machen. Also im Sinne von Abhängigkeit. Jeder Betrieb oder große Organisationen haben Kernkompetenzen im Haus, kaufen aber auch zu. Und ich glaube, das ist auch das Modell. Wir können uns nicht total abschotten, sollten aber genau hinschauen, was wir selber in Europa und in Österreich machen wollen, produzieren wollen, an Know-how verfügbar haben wollen, aber wir sollten uns auch entsprechend trotzdem vernetzen und vernetzt bleiben. Ich glaube, das ist das Modell offen, nicht abgeschlossen. Ja, also so sehe ich Wirtschaft und Gesellschaften in Zukunft.
Ja. Alles Gute, Arit.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen weniger Arroganz an den Tag legen würden in Österreich und wahrscheinlich in ganz Europa und uns wieder dessen besinnen, was das Erfolgsmodell unseres Wirtschaftsstandortes die letzten Jahrzehnte war, nämlich harte Arbeit, Leistung und Innovation. Und warum sage ich bitte nicht arrogant sein, wenn man in andere Länder mal fährt? Ja, ich war Anfang des Jahres in Indien und habe mir dort angesehen, wie weit die tatsächlich sind in einem Produktionsbetrieb, auch was grüne Transformation betrifft. Für die ist nämlich übrigens auch alles normal, was für uns hier normal ist in einem Industriebetrieb. Und welchen Leistungswillen man dort verspürt und welchen Erfolgsdrang man dort verspürt im Positiven, würde ich mich sehr freuen, wenn wir das auch bei uns wieder spüren würden, weil wir dürfen einfach den Anschluss nicht verlieren. Und manchmal hat man das Gefühl, wenn man dann wieder zurückkommt aus seinem Indienbesuch, dass bei uns sehr viel Erfolgsverwöhntheit auch herrscht.
Vielen Dank, das war unser Green Talk. Vielen Dank meinen Gästen hier und Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein.
Das war der Green Talk, der von der Presseredaktion in Unabhängigkeit gestaltet wurde. Er ist mit finanzieller Unterstützung der Industriellen Vereinigung Oberösterreich möglich geworden. Wir bedanken uns fürs Zuhören.